Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Auch in dieser erneut kurzen Winterpause blicken wir mit den Kollegen von Rund um den Brustring auf die Hinserie der Saison 2024-25 zurück. Die Hinrunde, in der es nach der unglaublichen Vorsaison endlich wieder europäische Fußballabende mit dem VfB zu erleben gab. Und eine Hinrunde, die sportlich viel zu bieten hatte. Was genau, darauf wollen wir jetzt gemeinsam zurückschauen. Begrüßen darf ich vom Brustring-Talk Jasmin.
Hallo.
Und von Rund um den Brustring Andreas.
Abend.
Und Lennart.
Hi.
Herzlich willkommen. Genau, im zweiten Teil, der dann bei Rund um den Brustring zu hören sein wird, gehen wir dann auf die Entwicklung des Kaders, der Einzelspieler der Neuzugänge ein und blicken dann auch schon mal voraus auf die ja bald schon startende zweite Saisonhälfte. Zwei Spiele der Hinrunde stehen ja noch aus und dann entsprechend auch die Rückserie. Dann steigen wir gleich mal voll ein und gehen eine ganze Weile zurück, ganze Zeitspanne zurück zu einem Spiel, das wir uns durch die Vizemeisterschaft sozusagen verdient hatten. Im Vorfeld gab es Diskussionen um den Austragungsort. Schlussendlich fand es dann in Leverkusen statt, nicht im Neckarstadion in Stuttgart. Und wir gastierten dann eben bei Bayern 04 Leverkusen, ein Gegner, den wir ja sehr gut kennengelernt hatten in der Vorsaison. Und da Andreas, gleich mal an dich die Frage. Nach dem Spiel war ja eigentlich die Überzeugung groß, da haben schon wieder die beiden besten deutschen Mannschaften aufeinander getroffen. Wie groß war deine Euphorie nach der bitteren Niederlage in Leverkusen?
Ich würde jetzt nicht Euphorie sagen. Eher war ich beruhigt, dass wir doch das Niveau von letzter Saison ein Stück weit mittragen konnten über die Winterpause, trotz zahlreicher namhafter Abgänge. Aber es weiß nicht, dass ich jetzt denke, okay, jetzt hauen wir jetzt jeden weg in der Bundesliga. Nee, es war immer so was Beruhigendes, sagen wir es mal so, aus meiner Sicht. Auch wenn ich lieber einen Titel hätte gewinnen wollen.
Jasmin, deine Einschätzung, wie hast du den Supercup überhaupt wahrgenommen? Ist das für dich ein Wettbewerb, der beachtenswert war, oder war das eher so eine Art Testspiel vor Saisonbeginn?
Also am Anfang, wo es dann feststand, dass der VfB spielt, war es eigentlich ganz cool, aber am Ende war es mir auch relativ egal. Also klar, das hat mich dann so weit geärgert, weil man hatte eben halt auch gewinnen können wieder, wie zum 10. Mal gefühlt gegen Leverkusen. Aber so am Ende, es war eher eine gute Bestätigung, weil man ja eigentlich nicht wusste, wo man steht, entsprechend auch mit den Abgängen noch und dem Ganzen, aber halt auch wieder das Klassiker, dass der VfB ja bis zur 88. Minute auch noch geführt hat und dann halt klassisch Leverkusen am Ende wieder kommt, aber der VfB eigentlich schon gezeigt hat, dass er gut drauf ist so früh in der Saison. Ja, guter Start, aber ja, ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen.
Ich glaube auch, es ging mehr darum, dass wir gegen Leverkusen gespielt haben, als um diesen komischen Pokal, mit dem die dann durch die Welt gezogen sind. Und es war ja immer ein Unentschieden. Eigentlich, nach 90 Minuten.
Genau, ja. Und dann genau noch, genau, es ging dann gleich ins Elfmeterschießen.
Ja, genau.
Wo man aber sagen muss, dass der VfB da mehr Elfmeter getroffen hat, ist danach in der Saison. Also
oh Gott.
Um schon mal einen Vorausblick zu machen, ich habe es gerade offen, da hat Mio getroffen, der Mirovic hat getroffen und Undav hat getroffen.
Ja.
Und dann auch gleich schon mal eine Referenz auf den zweiten Teil. Beide Spieler, die verschossen haben, sind inzwischen schon gar nicht mehr beim VfB.
Oh, stimmt, ja, du hast recht.
Knetzig und Silas, beide verschossen, beide schon gar nicht mehr. Ja, gut, Silas ist ausgeliehen, aber zumindest aktuell beide gar nicht mehr im Kader. So schnell entwickelt sich's dann auch innerhalb von einem halben Jahr. Das ist dann immer beeindruckend.
Hätte ich dir jetzt so auch nicht sagen können, wenn ich es nicht gerade auch offen hatte, mir das geht aus gleich aufgefallen, das hätte ich, wenn nicht gleich noch gesagt, ja. Das sind so Sachen, die man dann, die jetzt nicht ganz oben in der Erinnerung mehr sind.
Ja, aber ich wusste schon damals, also wenn du zwei, nämlich bei den fünf Schützen, bei zwei gefragt hättest, wer verschießt, such dir zwei aus, dann hätte ich, glaube ich, auch gesagt, Silas und Kretzig. Und den Spieler zu nahe treten zu wollen, aber das waren für mich auch die ersten Kandidaten, neben beim Elfmeterschießen verschießen. Aber gut.
Ja.
Also ich hätte auf Demirovic getippt, weil er so der Königstransfer war. Und wenn der Königstransfer verschießt, das wäre dann so typisch VfB. aber ich glaube, hätten wir im Neckarstadion gespielt, hätten wir das gewonnen.
Ja.
Da bin ich fest überzeugt davon.
Da wäre auch, glaube ich, die Mannschaft oder wäre es nochmal anders aufgeregt und auch die Stimmung und alles. Ja, aber da würde ich jetzt nicht zu lang die Diskussion drum machen. Ich weiß, wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld hättest du bekommen, aber ansonsten war es ein angenehmer Start, den wir vermutlich so häufig die nächsten Jahre trotzdem auch nicht mehr haben werden.
Ne.
Ja.
Und an der Stelle muss ja dann auch erwähnt werden, wenn man an die Einführung des alten Wappens zurückdenkt, haben wir ja gelernt von Ulrich Ruf, dass die Änderung des Briefkopfs extrem teuer ist, von daher den Titel hätte nicht ergänzen müssen, dann wäre die ganze Siegprämie dafür draufgegangen.
Ich würde gerade sagen, da geht die Siegprämie für drauf. Ja.
Zum Glück arbeitet man oder tut man heute papierlos quasi arbeiten.
Die Zeiten haben sich da vielleicht dann doch tatsächlich geändert, auch beim VfB.
Ja, aber ja, war trotzdem okayer Start, den man genießen kann, weil selbst bis heute, letztens hatte ich in irgendeinem Podcast gehört, VfB-Vizemeister, hätte ich das sofort, keine Ahnung, es war dann trotzdem schon wieder so weit weg oder weiß nicht, selbstverständlich, aber das hört man trotzdem, VfB und Vizemeister immer noch zusammenzuhören, ist trotzdem noch, ja, komisch bisschen auch.
Ja, das stimmt.
Dann nach dem Supercup ging es weiter, ich würde das mal als ersten Block der Saison bezeichnen. Wir hatten dann ja vor der ersten Länderspielpause insgesamt 4 Pflichtspiele schon. Kommen wir dann ja auch im Verlauf dazu, wie viele Pflichtspiele wir in dieser Hinrunde dann tatsächlich schon absolviert haben durch die vielen Wettbewerbe. Direkt nach dem Supercup, der Bundesliga-Auftakt in Freiburg, und der hätte eigentlich nicht besser starten können. Andreas, du hast gerade schon angesprochen gehabt, der Königstransfer, Demirovic, oder einer der Königstransfers, trifft in Freiburg direkt nach 2 Minuten zur 1:0 Führung. Hättest du zu dem Zeitpunkt gedacht, dass wir 90 Minuten später immer ein 1:3 in Freiburg sprechen müssen?
Ganz und gar nicht, tatsächlich. Ich habe irgendwie gedacht, oh, jetzt geht's weiter wie letztes Jahr, jetzt schießt man wieder die Liga kaputt. Da war ein Stück weit die Euphorie da, tatsächlich. Und mit Demirovic haben wir einen der Gyrassi 1:1 ersetzen konnte und Freiburg war immer ein schweres Pflaster für uns. Ich glaube, wir haben auch letzte Saison knapp gewonnen und gegen 10 Freiburger. Also war ich dann doch beruhigt, bis ja die Wende kam von den Freiburgern.
Jasmin, wie hast du das Spiel erlebt? Ist ja jetzt auch schon einige Zeit zurück, aber es war dann ja doch erster Bundesligaspieltag und gleich. Also die zweite, zumindest kleine Ernüchterung.
Ja, also erst hat mir gedacht wirklich, oh, es geht so weiter wie davor und dann ja halt irgendwie dann doch wieder der typische VfB und es war einfach nicht gut gespielt, auch mit den ganzen, sag ich mal, Umständen oder auch, wo man einfach nicht wusste, wo steht der Kader wirklich und wie geht es dann entsprechend weiter. Aber irgendwie hatte ich trotzdem auch noch das Vertrauen weiterhin in die Mannschaft, dass sie halt inzwischen, das auch wenn sie auch eine Niederlage hatten, dass man dann gerade relativ doch drauf hoffen kann, dass da nicht gleich eine Niederlagenserie kommt und der Trainer nicht mehr bis zur Winterpause es schafft, was wir ja auch mehr als genug kennen, weil es war ja immer ein klassischer Herbst, wo unsere Trainer gegangen sind, gegangen wurden, sagen wir es mal eher so.
Ja, ist ja auch, wenn man dann zurückblickt, die Aufstellung im Spiel in Freiburg, die ist ja rückblickend total skurril. Wenn du überlegst, dass damals dann entsprechend Krätzig, wahrscheinlich einer seiner ganz wenigen Einsätze für uns, tatsächlich auf so einem Niveau dann absolviert hat, der damals begonnen hat für Mittelstädt, im Supercup eine Woche zuvor ja auch die Vorlage gegeben hatte. Da war die Entwicklung vielleicht gar nicht abzusehen. Diesen Block vor der Länderspielpause, den haben wir dann noch das Pokalspiel in Münster ergänzt, souveräner 5-0-Sieg. Lennart, da auch an dich die Frage. Am Verlauf der Hinrunde kommen wir noch zu ein paar Spielen, wo die Qualität der Mannschaft dann schon sich deutlich gezeigt hat. Da zählt für mich das Münsterspiel so dazu. Hast du das auch wahrgenommen, dass es gerade gegen schwächere Gegner im Vergleich zu den Vorjahren einfach der Qualitätsunterschied viel deutlicher wahrnehmbar ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja so ein klassischer Gegner, Münster, Zweitliga-Aufsteiger. Klar, also die irgendwo stehen die zwischen dritter und zweiter Liga. Kommen aber natürlich mit viel Euphorie rein. Ich glaube, die hatten zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Pflichtspiele in den Knochen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, die dritte Liga hat ein bisschen früher angefangen. Die zweite Liga hat schon ein bisschen früher angefangen. Das heißt, die waren auch, glaube ich, schon ein bisschen besser drinnen. Und trotzdem schaffst du es dann, also es gibt durchaus leichtere Gegner in der ersten Pokalrunde. Es ist kein Oberligist, wo irgendwie ein 5-0 standesgemäß ist, sondern es ist ein Zweitligist, wenn auch ein schwacher oder ein neuer Zweitligist. Ja, und dann schaffst du es halt wirklich da gegen eine Mannschaft, die jetzt nicht besonders gut war, aber trotzdem schon eine gewisse Stärke hat, schaffst du es da sehr deutlich und sehr souverän zu gewinnen. Also Münster hat ja eigentlich keine Chance in dem Spiel. Und das ist das halt, was uns im Vergleich, glaube ich, auch zur Vergangenheit so ein bisschen auszeichnet. Wir haben diese Qualität jetzt im Kader, weil früher hatten wir teilweise also auch die individuelle Qualität nicht. Und dass die Mannschaft gut zusammenspielen kann, das hat sie letztes Jahr gezeigt. Und in Münster hat es aber auch gezeigt, einfach, dass sie so eine Aufgabe so souverän erledigen kann, wie sie es muss. Und ich glaube, Pokal-Temade, Voltemade hat auch schon in dem Spiel getroffen. Also, ja. Das hat sich durchaus da schon gezeigt.
Man sieht auch einfach, finde ich, das neu, bisschen auch das Selbstverständnis einfach, wie man dann auftritt. Du hättest da sicherlich, wenn ich mich richtig erinnere, noch ein, zwei Tore auch mehr machen. Das sind aber, die wissen dann auch oder auch mit dem Hinblick, wie es einfach, was für eine lange Saison das wird mit den vielen englischen Wochen, dass sie dann aber auch an dem Punkt dann irgendwann eher ein bisschen, sag ich mal, zurückschalten, aber trotzdem immer noch alles unter Kontrolle haben. Aber das liegt halt auch an dem Fußball, wie sie das spielen und dann der Gegner halt irgendwann auch einfach müde ist und auch einfach mit dem Hinblick noch, was wir bis noch gar nicht erwähnt hatten, dass einfach auch so viele Nationalspieler erst später zugekommen sind, weil die ja noch alle auch bei der EM im Einsatz waren und dementsprechend lange Urlaub hatten.
Ja, Jo, ja, beispielsweise auch, glaube ich, oder? Der hatte, glaube ich, gar keine Pause, wenn ich es richtig, oder?
Nee, der hatte vor Olympia ein bisschen Pause, ist dann aber genau überraschend, hätte ich auch gedacht, dass er noch ein bisschen Pause hat, aber der ist aber direkt dann von einem Spielbetrieb quasi gegangen, aber stimmt, wenn wir es jetzt einfach jetzt betrachten, auch wenn wir später noch auf den Kader kommen, hat der nochmal mehr Spiele in den Knochen wie viele andere.
Ja, Mio war ja relativ überraschend schon im Supercup dann direkt.
Stimmt, dabei. Genau, ja. Also,
der hat wirklich mehr oder weniger so im Endo-Style quasi direkt von der Nationalmannschaft wieder in die Startelf. Ja. Auf das Münsterspiel und dann den Block vor der ersten Länderspielpause abzuschließen, folgte dann, kann man sagen, vielleicht so die erste tatsächliche Ernüchterung. Ein wahnsinnig starker Auftakt gegen Mainz, ganz früh schon 2-0 geführt. Sah da auch relativ souverän aus. War dann so ein bisschen die Steigerung des Freiburg-Spiels. Jasmin, hast du das Spiel noch im Kopf? Was ist dann passiert nach der frühen 2-0-Führung?
Eigentlich gerade nicht und mein Tablet gerade auch nicht, wie der Spielverlauf war. Es war aber ja schon dann eigentlich nach dem 5:0 im Pokal eigentlich dann doch die Hoffnung, oder du hast doch gesehen, dass sie, sag ich mal, spielen können. Und dann eigentlich doch so ein klassisches Spiel, wo du eigentlich davor gedacht hast, musst du gewinnen, oder gewiss mit der Einstellung reingegangen. Und dann halt eben doch auch noch, du bist zurück oder hast 2:0 geführt, dann 2:2, dann hat Rieder nochmal getroffen, das war der Freistoß, der richtig schön war, und dann kriegst du halt in der Nachspielzeit immer noch, und dann war halt einfach auch die Sorge im Hinblick auf, dass es dann zur Länderspielpause geht, dass dann vielleicht einfach ein Knick geben könnte, weil es dann ja erst dann, sag ich mal, so richtig losging, auch mit Champions League, und bis dahin du ja trotzdem noch nicht genau wusstest, wo du stehst. Gegen Leverkusen war gut, Freiburg war nicht so gut, Münster war okay, das war dann, wie wir gerade gesagt haben, in Anführungszeichen nur Pokal gegen nicht einen Erstligisten, aber so komplett, wo wir standen, wusste man da halt auch nicht, weil ja, es hätte in alle Richtungen gehen können. Auch immer noch im Hinterkopf auch, dass ein Kirassi weg ist, Anton weg ist, und so weiter.
Andreas, an dich die Frage, hättest du da zu dem Zeitpunkt gedacht, wenn wir jetzt heute zum Jahreswechsel oder nach dem Jahreswechsel auf die Tabelle schauen, wir stehen auf Platz 10 aktuell, Mainz ist Fünfter. Hättest du das nach dem Spiel kommen sehen, die Entwicklung von Mainz?
Nein, auf jeden Fall nicht. Mainz war ja letztes Jahr kurz vorm Abstieg gewesen. Dann kam ja der dritte Trainer mit dem Vornamen Bo, ich weiß nicht mit dem Nachnamen.
Henriksen,
ja. Also es ist echt krass. Also wenn Mainz was kann, dann Trainer aussuchen irgendwie. Weil immer sind sie unten, dann holen sie einen neuen Trainer und auf einmal sind sie wieder ganz oben. Und ja, damals habe ich mich schon drüber geärgert, habe mir dann doch schon bisschen Sorgen gemacht, aber wenn man jetzt zurückguckt, ist ein 3-3 gegen Tabellenfünften schon okay. Und wenn man bedenkt, wenn Leitsch das Tor in der 94. Minute nicht macht, wären wir der Tabellenfünfte und Mainz der Tabellenzehnte oder Zwölfte. Also da sieht man auch, wie eng die Tabelle ist. Aber ja, retroperspektivisch betrachtet geht es eigentlich völlig in Ordnung. Wobei wir den Sieg hätten doch ein Stück weit mehr verdient. Hätten wir uns da ein bisschen am Ende noch konzentriert in der Nachspielzeit, aber wir haben letzte Saison oft genug in der letzten Minute das Tor gemacht, insofern darf es uns auch mal passieren, so. Und natürlich, Entschuldigung, der Elfmeter, das war ja auch ein umstrittener, der zum Anschlusstreffer.
Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich, das war das Ding, wo er eigentlich foult, bei dem Konter.
Das war der.
Ja. Nee, da läuft der, ach, wie heißt der Superstar von den Burkhardt, genau. Johnny Burkhardt,
ja.
Der läuft ja wie raus, weg vom Tor und
das waren so, ja, ja.
Ja, und dann erwischt den, lass mich lügen, Mignot mit der Hand Mignot am Fuß.
Ja, ja. Ja, diese lächerliche Kacke,
ja. Sorry. Und er fährt dann zu Boden.
Direkt also, vor der Pause war das, glaube ich, ne?
Genau.
Ja. Ja, und danach, aber ich glaube, bei dem 2-2 war auch im Mittelfeld ein Foul. Nee, da spielt er mit der Hand vorher, der Koreaner, genau. Von denen.
Genau. Schiedsrichter in Deutschland.
Ja.
Dass man die zwei sehr umstrittene Entscheidungen. Es kommt wieder auf die Erinnerung gerade. Das stimmt. Nichtsdestotrotz war es relativ bitter. Das Spiel gegen Mainz vor der Länderspielpause, und dann kam so ein relativ eindrücklicher Block, über den wir sicher jetzt auch etwas länger sprechen werden. Das Ganze mit dem Auftakt noch eines sehr unspektakulären Spiele. 3-1 in Mönchengladbach nach einer relativ umstrittenen ersten Halbzeit, die ja doch eher schwach war. Aber dann das Spiel bei Real Madrid. Jasmin, da darfst du jetzt kurz schildern, du warst auf jeden Fall vor Ort. Deswegen Bühne frei für dich.
Genau, ja. Ich war in Madrid und habe dadurch auch das Gladbach-Spiel nicht gesehen, weil ich schon in Madrid da war. Nee, an sich war es einfach eine geile Erfahrung oder Ausdruck. Ich war damals auch im VfB nie in Champions League auswärts. Und jetzt in Madrid, weil ich da auch mal ein halbes Jahr gewohnt habe, während dem Studium, war es für mich einfach so schon mal noch besonders und dann auch im Bernabeu einfach zu sein, wo ich damals gesehen habe, wo Khedira Meisterpokal bekommen hat 2012, wo ich da war. Und da jetzt einfach mit dem VfB auswärts so viele Fans dabei waren, wo ich einfach schon, ich bin ja schon freitags davor hingeflogen, wo dann einfach die Tage drauf immer mehr Fans kamen, du überall dann Leute in roten Trikots oder T-Shirts gesehen hast, war einfach echt eine coole Stimmung in der Stadt und dann auch am Stadion, im Stadion super laut und auch wie der VfB dann einfach aufgetreten ist gegen Real Madrid in diesem Stadion, wie die einfach, wo du jetzt nicht gemerkt hast, dass es Real Madrid x-maliger Champions League-Sieger oder aktueller Champions League-Sieger und auch was bis jetzt mich immer noch ärgert, einfach die Chancen, die du hättest machen müssen, was man, ich glaube, Undorf dabei, Mio dabei, wo es am Ende mal einfach bis jetzt immer sagen könnte, das könnte auch anders ausgehen. Und dann eben, wenn als Real Madrid dann aus der Pause gekommen ist, dann eben gleich dieses Tor machen, sonst hätte das vielleicht echt noch anders ausgehen können. Und das Ergebnis, wie es jetzt ist, ist am Ende jetzt auch höher, als es dann wirklich war. Das war dann halt am Ende dann noch das 3:1, aber man hat ja wirklich auch noch Hoffnung. Von dem her eine richtig coole Erfahrung, wo auch sicherlich eines der Highlights des Jahres oder der Hinrunde.
Lennart, da auch an dich die Frage. Es war das erste Europacup-Spiel nach 11 Jahren und das erste CL und Champions League-Spiel seit 14 Jahren, also eine unglaublich lange Zeitspanne dazwischen. Viele jüngere VfB-Fans haben wahrscheinlich noch nie Europacup mit dem VfB erlebt. Hättest du so ein Spiel überhaupt für Möglichkeiten? Also es war ja eine surreale Situation. Erstes Champions-League-Spiel nach so vielen Jahren und dann kombinierst du Real Madrid ja teilweise in der ersten Halbzeit wirklich an die Wand. Ist übertrieben gesagt, aber es war so beeindruckend, wie wir da aufgetreten sind. Hättest du das für möglich gehalten?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also vor allem nicht jetzt nach dem etwas holprigen Saisonstart oder nach dem Saisonstart, wo wir schon gesehen haben, okay, wir haben ein paar Themen. Und dann so einen Auftritt dahin zu legen. Also überhaupt erstmal, dass der VfB im Bernabeu spielt, dass der VfB zur Champions League-Hymne aufläuft, dass du Champions League guckst und es ist nicht irgendein Verein, der dich nicht interessiert, sondern es ist halt der VfB, das ist einfach Wahnsinn. Und diese Hymne mal wieder im Verbindung mit dem VfB-Spiel zu hören. Ja, krass auf jeden Fall. Und ja, dass der VfB dann so gut spielt, das hat mich, also dass er so gut spielen kann, das weiß ich, dass er gegen Real so gut spielen kann, das hat mich schon ein bisschen überrascht. War dann leider hinten raus so ein bisschen so, wie man das manchmal vom VfB gewöhnt ist, wir spielen gut, aber belohnen uns nicht nur halt auf einem viel, viel höheren Level. Ja, früher hast du dann gegen, keine Ahnung, Gladbach gut gespielt und hast dich nicht belohnt. Und jetzt spielst du halt gegen Real gut und belohnt sich nicht. Nee, also damit habe ich nicht gerechnet, dass wir so einen guten Auftritt hinlegen. War dann aber jetzt auch, also Real ist halt Real und klar, mit mehr Konsequenz hätten wir da vielleicht schon die ersten Punkte in der Champions League holen können. Aber letzten Endes ist das Ergebnis okay. Vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ich traue jetzt diesem Spiel nicht unbedingt nach. Dazu war einfach der Auftritt an sich viel zu gut.
Ja, also ich habe es immer noch unbeschreiblich in Erinnerung, dieser Ausgleich von Undorf. Ich war leider nicht vor Ort, aber selbst wenn du das im Fernsehen siehst, wie du da einfach im Bernabeu auch nach so einem starken Auftritt dann ausgleichst und Undorf in seiner Art, sein Jubel, alles, diese ganze Szenerie, völlig skurril. Ich glaube, es ist auch ein Moment, an den man lange zurückdenken wird, auch wenn man dann am Ende verloren hat, aber trotzdem so diese ganze Konstellation, dieser klassische Hoeneß-Fußball dann auf dem Level in Madrid, diese Kombinationsfreudigkeit da gerade auch in der ersten Halbzeit als Stiller da einmal komplett frei durch ist, das ist völlig skurril. Und ne, dieser ganze Tag, dieser ganze Abend wird man wahrscheinlich auch lang nicht vergessen. Kommt dann schon stark an die ganz ersten Champions League Erinnerungen dann ran.
und auch für die Spieler, weil das ist ja auch immer noch für die auch surreal gewesen, was du auch danach nochmal gemerkt hast. Die sind zum VfB, die meisten damals gekommen, wo der VfB aufgestiegen ist. Und jetzt spielen sie da bei Real Madrid. Und ich weiß nicht, wer von euch das VfB im Team gesehen hat, wo ihr auch in einer der Episoden, glaube in der ersten oder zweiten dieses Jahr, die Auslosung, die begleitet haben, wo sich einfach viele einfach Real Madrid gewünscht haben. Und dann spielst du da auch noch das erste Spiel auch noch auswärts dort, was ja schon nochmal was Besonderes. Klar wäre es auch cool gewesen, Real in Stuttgart zu sehen, aber halt dieses Stadion, auch das neue, hat schon was an sich, obwohl ich das alte auch immer noch, es war auch super, das war ikonisch, aber das ist halt schon nochmal ein anderes Level. Und wenn du einfach die Namen auf dem Spielberichtsbogen siehst, das ist halt einfach das, wo man sich einfach noch fünfmal mehr kneifen muss und da einfach, wie die aufgetreten sind und einfach auch weiterhin immer auch dieses Selbstbewusstsein von der Mannschaft noch gesehen hat. Nicht, dass sie klein machen, sondern mit breiter Brust da aufgetreten sind. Klar hat man bei Real am Ende auch gesehen, aber die haben jetzt sich auch, glaube ich, nicht aus Spaß so herspielen lassen. Und das fand ich jetzt mal das erste Mal, wo man dann auch in der Saison gesehen hat, dass oder wo noch mehr die Hoffnung ist, dass es wirklich auch, sag ich mal, gut werden kann, die Saison, und man nicht vielleicht das abdenkt oder einfach das von dem Druck nicht gewachsen ist oder ein Larifari reinkommt. Wir haben da schon genug Sachen beim VfB die letzten Jahre erlebt.
Das kann man, glaube ich, definitiv so sagen. Nach dem Spiel in Madrid kam dann vielleicht das nächste oder vielleicht sogar das größte Ausrufezeichen der bisherigen Saison. Und perfekter hätte es wahrscheinlich nicht laufen können. Andreas, das Heimspiel gegen Dortmund, 5:1. Wahrscheinlich somit das lauteste Pfeifkonzert, das ich je in Cannstatt gehört habe.
Längste.
Und das längste. Andreas, so deine Eindrücke, du hast ja das Spiel vielleicht auch noch so ein bisschen vor Augen.
Ja. Ich war im Stadion tatsächlich. Ich war einer der Pfeifenden, wenn ich das so sagen darf. Es war wunderbar. Das war ja das Back-to-Back gegen Champions League Finalist Woche. Also erst gegen den Sieger der Champions League, dann gegen die Finalisten. Also war es auch irgendwie lustig. Da habe ich eigentlich gedacht, da wird jetzt Dortmund uns vielleicht ein bisschen ärgern. Guirassy wird seinen Hattrick machen und dann am Ende nicht jubeln und trotzdem dürfen wir uns dann von Dortmund-Fans was anhören. Aber das Gegenteil ist passiert. Wir haben sie an die Wand gespielt. Als hätte Dortmund ihren Trainer gar nicht erst gewechselt oder neue Spieler verpflichtet. War ein wunderbares Spiel, wunderbarer Abend und sehr denkwürdig. Ich war sehr glücklich an den Abend. Und auch, dass Guirassy dann das den Anschlusstreffer macht, habe ich ihn auch irgendwie gegönnt. Da stand es, glaube ich, schon 3:0 insofern. Aber Dortmund war da wirklich keine Gefahr. Und da war ich auch sehr optimistisch jetzt wieder, was die Saison angeht.
Das zum einen, aber ich sag mal, 5:1 ist super, aber Dortmund war halt auch einfach echt schlecht, muss man sagen. Also die letzten schon, aber ich weiß nicht, hatten die in der Champions League nicht dann auch sogar gewonnen? Aber ja, wie der VfB da aber einfach aufgetreten, das finde ich einfach jetzt unabhängig von dem Spiel Real einfach das, wo ich mich beim VfB selten so erinnern kann, seit ich Fan bin, dieses Auftreten, dieses Selbstbewusstsein, egal was ist, ja, dann hast du bei Real, das ist ja schon auch, es war eine coole Erfahrung, am Ende hast du dann doch unglücklich verloren, hättest Punkte mitnehmen können. Dann trittst du einfach so auf frühem Tor von Undav, dann Demirovic, Mio und dann noch einfach später die Vorlage von Mio, das war das, wo er an der Seitenauslinie da lang getrippelt ist, wo das, ja, sowas siehst du einfach nicht oft. Und ja, der Tag im Stadion hat definitiv sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und das ist auch einfach geil, diese 5:1-Siege gegen Dortmund, die gucke ich mir immer noch gerne an. Ja. Also dieses, ihr erinnert euch an das 5:1 vor ein paar Jahren, wo Koulibaly diesen Ball in den langen Winkel da zaubert. Ich meine, das war jetzt einer wenigen Tore, aber das ist einfach geil. Und wenn du dann siehst, wie Mio bei der Ecke losläuft, und dann sich wieder so reinschleicht und den Ball da reintrischt. quasi sich sein eigenes Tor da vorlegt mit dem Eckball. Also Hammer. Und auch das Solo an der Außenlinie entlang. Also ja, Wahnsinn.
Und du spielst da halt einfach jetzt auch nicht gegen die schlechtesten Einzelspieler auch. Also du hast da immer noch eins der Top, normalerweise eigentlich Top 3 Mannschaften, wenn du es nur nach dem Namen gehst in Deutschland, die auch Champions League spielen und alles, dann gegen sowas, wenn du, sag ich mal, sowas könntest vielleicht erwarten, wenn du gegen Münster spielst, dass du sagst, ja, da macht er das, das sah mir ja wie so ein Testspiel-Kick aus und nicht gegen gegen Champions League-Teilnehmer. Und dabei, dass sich einfach traut, auch dieses Selbstbewusstsein hat und dann funktioniert halt sowas auch. Klar, es ging dieses in den Spielen auch öfters mal schief, du hattest auch in den ganzen Spielen noch zig mehr Chancen, du könntest da bei all den Spielen immer mehr Tore machen, aber dann, dass es halt dann trotzdem dann passiert und auch dann das Tor von El Bilal und alles, also das ist ja echt richtig toll, der da ja auch kurz davor reingekommen ist, ich weiß nicht, was sein erster Ballkontakt, aber auch dann das erste einfach solche Klassiker, was dann einfach dann auch sofort funktioniert.
Ja, es war. Es gibt ja auch dieses Bild, wie die VfB-Spieler jubeln und im Hintergrund jubeln, im Vordergrund läuft da Waldemar Anton betröppelt vom Feld. Das war ikonisch.
An dem Tag, das gibt's wirklich selten beim VfB, aber an dem Tag hat wirklich alles gepasst. Also das war so die Fortsetzung der Heimspiele dann zu Saisonende gegen Bayern oder Gladbach. Einfach von dieser Intensität auch von den Rängen aus natürlich diese massiven Pfiffe gegen Anton, da kann man jetzt zu stehen, wie man will. Aber das hat diesen ganzen Rahmen irgendwie so unfassbar gemacht. Was nichts dran ändert, dass dann eine Woche später die Diskussionen schon wieder groß waren. Denn VfB gastierte dann in Wolfsburg. Und auch eines dieser negativen Höhepunkte, weil es einfach große Diskussionen um das Spiel gab, nicht mal wegen der sportlichen Leistung dort. Auch wenn wir dort klassisch natürlich einen Elfmeter verschossen haben, den wir dann im Nachschuss erst verwandeln konnten. Die 10 Minuten, so ab der 60. Minute oder die Viertelstunde ab der 60. Minute, ganz bitter in Wolfsburg. Lennart, hast du das noch so im Kopf, der Platzverweis von Karasor und deine Gefühlslage damals?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel damals nicht live sehen können. Ich habe nur gesehen, rot für Karasor. Super. Und dann habe ich die Diskussion mitbekommen und ich habe es dann hinterher nochmal gesehen. Ja, also es fällt einem nicht zu einfach, wenn man dann hinterher vom Schiedsrichter hört, ja, da hätte ich mir mehr Unterstützung vom VAR oder ich wünschte, dass der VAR auch gelbe Karten kontrollieren könnte. Nee, guck halt einfach richtig hin. Also, keine Ahnung, das war Jablonski war es, glaube ich. Ja, also so einen krassen Widerstand habe ich auch lange nicht gesehen. Und ich meine, zu Maxi Arnold muss man, glaube ich, nichts mehr sagen, wer sich so hinstellt und dann noch die Aussagen, die er hinterher getätigt hat. Und immerhin haben wir dann am Ende noch den Ausgleich erzielt, aber es war auch kein super guter Auftritt. Aber ich glaube, ohne den Platzverweis nach 60 Minuten oder was das war, hätten wir, glaube ich, da doch noch durchaus gewinnen können. Weil Wolfsburg auch einfach nicht so gut ist. Die haben halt mit Amura, heißt er, glaube ich, einen guten Spieler da vorne. Und das war's. Und er hat dann auch das getroffen, glaube ich, und hätte eigentlich noch vom Platz fliegen sollen. Naja, also es war ein gebrauchter Tag, einfach weil es, ja, ich will nicht sagen unglücklich, weil eigentlich was beschiss der Platzverweis für Karasor.
Aber trotzdem schaffst du dann halt in so einem Spiel dann auch noch in der 97. Minute den Ausgleich, also also das muss man ja auch dazu sagen, dass du da auch wieder rausgekommen bist, du hast rote Karte, kriegst dann 5 Minuten später das Gegentor und schaffst es dann immer noch in der letzten Minute dann nochmal so ein Tor zu machen und da gab es dann auch, wir werden uns noch dazu kommen, ein paar Spiele, wo es dann relativ bis zur letzten Minute spannend war. Und VfB auch eine der Mannschaften ist, der die meisten Tore in der Schlussphase erzielt.
Genau, der Ausgleich auf jeden Fall wichtig, auch für den Kopf dann zum Schluss hin. Ein paar Tage später dann das zweite große Highlight in der Champions League, das erste Champions League Heimspiel nach 14 Jahren. Und Ja, auch das natürlich eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre. Ich weiß nicht, wer von euch alle im Stadion vor Ort war.
Ich.
Ich leider nicht.
Sehr gut, ich war auch im Stadion. Und
aber Jens, da direkt mal die Frage, fandst du die Atmosphäre so speziell? Weil ich hatte mir, also vielleicht habe ich auch einfach zu hohe Erwartungen, aber ich hätte mir beim ersten Champions-League-Heimspiel seit 14 Jahren, ja, es gibt Leute, die das waren Leute da, die haben noch nie den VfB in der Champions League gesehen, mir war es irgendwie, also ich hätte mir da mehr Feuer erwartet in dem Spiel. Also mir war es ein bisschen, also ich hätte mir so eine Atmosphäre erwartet wie im Pokalhalbfinale gegen Frankfurt damals.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also ich würde es mal aufteilen sozusagen. Die ganze Atmosphäre natürlich vor Spielbeginn, du dann siehst die, auch wenn es blöd klingt, aber allein schon das Branding dann im Stadion sozusagen von UEFA hat natürlich in der Champions League, das Champions League Wappen liegt schon im Mittelkreis, solche Dinge, das ist natürlich einfach, du hast es so lange nicht mehr live miterlebt quasi und es kommt halt wenig da dran ran, oder ja, auch wenn man immer zu UEFA natürlich auch geteilter Meinung sein kann, aber der Wettbewerb ist natürlich trotzdem einzigartig, wenn du da dabei sein darfst. Und so allein der ganze Tag und auch, dass deine U19 dann Youth League spielt in Dägerloch oben. So diese ganzen Rahmenbedingungen haben wir ja auch alles noch gar nie miterlebt gehabt bei so einem Heimspiel, auch wenn es die frühe Anstoßzeit war. Aber was die Stimmung dann während dem Spiel angeht, da bin ich bei dir. Das hätte deutlich lauter sein können. Also das war dann eher so Richtung Pflichtaufgabe 15:30 Samstag gegen Mainz oder so. Das stimmt schon.
Ich fand das auch erst, also ich fand direkt am Anfang, ja, aber es hat relativ schnell nachgelassen im Vergleich zu den anderen Spielen, wenn du jetzt Dortmund oder andere siehst, weil, also ich fand nur bei der Hymne, das hast du schon gemerkt, irgendwie, was es Besondere und auch ja, dass am Ende ja dieses Champions inzwischen mitgesungen wird oder so, aber es hat dann danach nicht aufs Spiel übertragen. Es gab ja auch noch die Choreo ganz am Anfang, also das war auch das Spiel mit der Choreo in der Champions League.
Ja. Gut, es war natürlich einfach auch, also rein vom Spiel war es jetzt natürlich auch nicht die Partie, die sich wahrscheinlich viele erhofft haben. Das merkst du dann in Stuttgart dann doch immer, meiner Meinung nach. Also wenn
und Prag ist ja von Anfang an halt wirklich gedrückt und du hast es von Anfang an ja sofort von der ersten Minute gemerkt, was für ein Spiel das wird und dass es jetzt kein Dortmund-Spiel wird, weil das war ja, was ja auch noch im Hinterkopf dann so ein bisschen war.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube einfach, also so ein bisschen kommt da wieder die alte Erwartungshaltung durch von vor 14 Jahren so, Prag, ja, ist aber nicht Barcelona oder Real. Und ich glaube, viel hat auch was mit der Kartenvergabe zu tun. Also wenn du dann halt nur eine Karte kaufen konntest oder keine Ahnung. Also ja, ich hätte es mir irgendwie anders gewünscht, aber ich ist auch meckern auf hohem Niveau.
Also ich finde, ich habe es im Fernsehen gesehen, also ich habe das jetzt nicht irgendwie schlechter wahrgenommen. Man hat die Kurve laut und deutlich gehört. Und ich habe jetzt nicht irgendwie bemerkt, dass die Stimmung schlechter war. Ich meine, vielleicht war es vor Ort so, aber so vom Fernseher. Ich glaube, das ist immer noch meckern auf hohem Niveau, dass wir immer noch eine der besten Stimmungen in Deutschland haben im Stadion.
Ja, nee, also es war nicht schlecht, aber es hätte besser sein können.
Ja, ich verstehe, was du
meinst. Angesichts des Anlasses, meinte ich, ne?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, auch gegen einen vielleicht namhafteren Gegner wäre das ein bisschen anders. Oder wenn der Spielverlauf ein bisschen spannender wäre, weil es war ja dann in der zweiten Halbzeit besonders eigentlich nur ein Spiel auf ein Tor, ein bisschen so zerfahren, Prag mauert, Stuttgart findet die Brechstange nicht. Ich glaube, wenn es so ein bisschen mehr hin und her wäre, hätte es auch ein bisschen das Stadion mehr mitgenommen. Also das ist so, das Neckarstadion braucht das irgendwie auch ein bisschen Action auf dem Platz, um wach zu werden.
Das stimmt, ja.
Also besonders aus den anderen Tribünen und die Seiten von der Kaltstädter Kurve, die ist ja immer sehr ruhig, verhältnismäßig.
Ja, das Spiel hat da nicht so angezündet. Ich glaube, das wäre bei einem anderen Spielverlauf wahrscheinlich tatsächlich anders gewesen, ja. Den Block vor der Länderspielpause hat dann das 1-1 gegen Hoffenheim abgeschlossen. Auch da wieder ähnlich wie in Wolfsburg. Ganz später Ausgleich durch einen Elfmeter-Nachschuss von Demirovic. Und dann stand die nächste Länderspielpause an, auf die dann ein, ja doch, sagen wir mal, das zweite bittere Spiel in München unter der Ära von Sebastian Hoeneß folgte. In der Vorsaison 0-3 in München, in dieser Saison dann sogar 0-4. Aber wir sprechen lieber auf das darauf folgende Highlight. Und das war der 1-0-Sieg bei Juventus Turin. Und das klingt, finde ich, wenn ich das ausspreche, immer noch surreal, wenn man überlegt, ja, wo wir da vorher kamen, wo wir zwei Jahre vorher gespielt haben. Jasmin, da an dich die Frage, wie lange hast du gebraucht, um das zu verarbeiten?
Im ersten Moment war es für mich nicht so besonders, wie es im Nachhinein war. Obwohl das Spiel auch vom Verlauf her halt auch wieder krass war, dass du dann den Elfmeter verschießt, dann noch in der letzten Minute dann das Tor machst, was ja auch super herausgespielt war, dann einfach. Ja, also es war vielleicht aber auch, weil ich an dem Tag einfach null in Champions League Stimmung war, wirklich mit dem Anpfiff gerade mal so auf der Couch war und mich das irgendwie auch nicht so einstimmen konnte. Ich wäre gerne auch nach Turin gefahren, hat da keine Karte bekommen, da hat es ja auch so relativ wenig Chancen, deswegen bin ich auch so nicht hin. Ja, aber jetzt so im Nachhinein, wenn du das nochmal gesehen hast und dir überlegst, wirklich was gemacht hast, war es für mich nochmal, sage ich mal, ist es nochmal größer, der Sieg. Aber da habt ihr vielleicht auch eine andere Einschätzung dazu.
Also ich finde schon, das war ein...
Ja. Mach du.
Okay, sorry. Also ich finde schon, das ist ein denkwürdiger Abend, weil ich meine, Turin ist zwar jetzt nicht mehr die Mannschaft, die sie vielleicht vor 10 oder 20 Jahren waren, aber immer noch ein großer Gegner, großer Name, Rekordmeister in Japan, in Italien. ja, also ich hätte auch mit allem gerechnet, außer mit einem Sieg. Vielleicht so ein dreckiges 1-0 für Turin in der letzten Minute. Ich habe auch bis zum Ende gezittert und es nicht geglaubt, dass wir da wirklich in Turin gewinnen können. Die Mannschaft, die noch vor ein paar Jahren in Wiesbaden verloren hat, dass die jetzt einfach in Turin gewinnt, das war für mich echt ein Traum. Also ich hätte nie gedacht, so das zu erleben. Also Wahnsinn. Ich glaube, das war halt Bilal, der das Tor gemacht hat, wenn ich mich recht erinnere. Und es war auch richtig schönes Tor. Der hat sich da, glaube ich, da durchgetankt durch den Strafraum von den Turinern und den reingemacht. Und haben ja auch einen Elfmeter verschossen. Und ich habe echt nach dem verschossenen Elfmeter gedacht, nee, das gewinnen wir jetzt nicht. Das schaffen wir nicht. Das ist so typisch VfB. Aber dann macht El Bilal sein Tripling und macht das Tor. Und ja, wunderbar. Schöner Abend. Also Top 5 Moment des Jahres für mich.
Ja, also ich würde sogar sagen, einer der Top-Momente meiner Fankarriere. Ich war gegen Manchester war ich leider damals nicht im Stadion. Aber in diesem Stadion gegen diesen Gegner, der ja, auch wenn er nicht mehr den so erfolgreich wie früher, aber einen großen Namen hat, dann kriegst du ein Tor aberkannt, was eigentlich schon aufgrund seiner Schönheit nicht aberkannt werden dürfte. Du verschießt einen Elfmeter. Du machst aber eigentlich das Spiel und dann belohnst du dich und du hast wirklich so dieses klassische wirklich Nachspielzeit, was 90+2 war es, glaube ich. 90+2, es war nicht vom Gästeblock, sondern von der anderen Kurve. Und du siehst aber nur, wie der Ball reingeht und der ganze Gästeblock eskaliert. Also das war größte Eskalation, glaube ich, seit dem Endetor gegen Köln von VfB-Fans. Das ist einfach nur, also das ist nur so diese Szene, die du wirklich nicht vergisst, wenn du, also ich war ja auch im Gästeblock, wenn du dabei gewesen bist im Stadion, das ist einfach, ja, also Wahnsinn. Und wie er dann auch, wenn du hinter siehst, wie er sich dann den noch so vorlegt in den Strafraum und dann einfach per Dropkick abzieht. Und Turins Torhüter, der Man of the Match war, weil er so viele VfB-Chancen vereitelt hat, keine Chance, richtig geiles Tor. Und es ist umso trauriger finde ich es einfach, dass El Bilal jetzt wahrscheinlich nicht mehr für uns auflaufen wird die Saison oder kaum noch, weil für das Tor werde ich mir ewig dankbar sein.
Ja, definitiv unbeschreiblich, dass du da am Ende noch tatsächlich mit dem Sieg rausgehst. Ja. Wird man wahrscheinlich lange dran zurückdenken. Nach dem spektakulären Spiel in Turin dann vielleicht auch so ein ganz wichtiger Part, nüchterne Pflichtsiege, dann zu Hause in der Bundesliga gegen Kiel und Kaiserslautern, jeweils 2-1, damit in der Bundesliga die nächsten 3 Punkte eingesammelt und im Pokal eine Runde weiter.
Wobei, wenn ich ganz kurz einhaken darf, also gerade, dass du dann gegen Kiel gewinnst, da war ja auch noch der Platzverweis von Chapeau, glaube ich. Und nach so einem Highlight-Spiel, dass du dann aber auch deine Aufgaben erledigst, deine Pflichtaufgaben gegen Aufsteiger und gegen Zweitligisten, das ist auch nicht, also finde ich schon bemerkenswert. Das haben wir in der Vergangenheit auch nicht mal geschafft.
Genau, wollte ich auch gerade noch drauf eingehen. Sorry. Mit Blick so auf den Rest der Hinrunde, ist es vielleicht für euch fast die größere Leistung, also auch wenn wir dann mal den Blick so ein bisschen vorauswerfen, das 2-0 gegen Bochum zum Beispiel, auch oder auch das 3-0 dann in Regensburg noch, diese Qualität, dass wir zumindest, auch wenn es nicht immer funktioniert hat, aber dass wir diese schmucklosen Pflichtsiege dann auch einfahren können. Das ist sicher eine Qualität, Andreas, weiß nicht, wie du es siehst, die uns dann auch relativ stark gemacht hat, abseits von diesen Highlights wie gegen Dortmund oder in Turin.
Ja, auf jeden Fall. Dass wir überhaupt jetzt sagen können, dass Spiele gegen Abschiedskandidaten schmucklose Siege sind, die mit denen wir eigentlich rechnen müssen, die Pflichtsiege sind, das ist halt auch Wahnsinn, was für eine Entwicklung die Mannschaft genommen hat. Das war eigentlich früher nur Must-Win-Siege, wir müssen die gewinnen, sonst sind wir weg vom Fenster. Und jetzt heißt es auch, ja, Bochum, gegen die müssen wir eigentlich locker gewinnen. Da kann auch der Demirovic auf der Bank sitzen, da kann auch ruhig der Woltemade starten, so nach dem Schema. Oder das Lautern ist Top 4, Top 5 in der zweiten Liga. Da waren wir auch vor ein paar Jahren. Es tut mir leid, wenn ich das so oft wiederhole, aber es ist immer noch so surreal, wie sich diese Mannschaft entwickelt hat in den Jahren. Und das ist einfach für uns so eine Pflichtaufgabe, Pflichtsieg geworden ist, anstatt so ein Must-Win-Game. Und da kann ich Hoeneß nicht hoch genug anrechnen, was er dieser Mannschaft eingeimpft hat.
Und die ruhen sich halt einfach auch nicht aus auf den Ergebnissen. Also das war ja auch letzte Saison gesehen hast, jetzt auch wieder immer weiter voran und aber auch mit diesem Selbstverständnis auftreten, dass sie wissen, dass sie es machen können und in der Regel bis auf ein paar Ausnahmen, auch wenn sie dann anziehen, es auch schaffen, auch wenn eine Halbzeit mal schlecht ist, mal die erste, mal die zweite, aber dass sie es trotzdem auch noch so schaffen können. Und wenn du dann auch mal schaust, wen du dann doch ab und zu mal einwechseln kannst, klar, am Ende der Saison wurde es dann mit der verletzten Situation ein bisschen schwieriger. Aber sonst am Anfang hast du einfach mal dann Führig noch in der 70. Minute oder so reingebracht. Nationalspieler, bei dem, okay, die Form am Anfang der Saison war jetzt nicht so gut für Verhältnisse. Aber da würden sich auch zig Bundesligisten sich das wünschen, das so machen zu können. Und das hat auch jeder dann einfach in der Regel seine Leistung gebracht. Es gab ja wenig Abfälle in der kompletten Saison. Und dass du einfach, ja, das als selbstverständlich ansiehst oder so, ja, ist trotzdem stark. Muss ich manchmal auch kneifen, dass man sich einfach nicht, ist auch als Selbstverständlichkeit irgendwann sieht, weil es ist eigentlich es nicht, wenn du trotzdem immer noch überlegst, wo man vor inzwischen 1,5 Jahren stand.
Das genau. Gerade so der Übergang dann hin zu den beiden Heimniederlagen nach ganz langer Zeit, nach dem 2-3 gegen Hoffenheim aus dem vergangenen Jahr oder jetzt inzwischen schon vorvergangenen Jahr, gab es dann zum ersten Mal wieder auch Heimniederlagen in der Liga und in der Champions League. Da gerade angeknüpft an die Thematik Pflichtsiege gegen Bochum oder Kiel aus unserer Sicht, diese Entwicklung ist skurril. Lennart, wie hast du denn die beiden Spiele eingeschätzt gegen Atalanta Bergamo zu Hause, das 0-2, wo wir doch ja schon relativ den Unterschied der Qualität dann akzeptieren mussten und dann auch gegen die Überraschungsmannschaft vielleicht dieser Saison, die es uns so ein bisschen nachtun, nach unserer ganz, ganz starken vergangenen Saison gegen Frankfurt, dieses 2-3.
Ja. Du hast ja vorher noch dieses 0-0 in Leverkusen gehabt, wo du immer ins 0 gespielt hast, aber das war auch mehr Glück als Verstand. Gegen Atalanta, da hast du einfach gemerkt, die sind einfach besser als wir. Also da muss schon sehr viel zusammenlaufen bei uns, damit du da ein Tor schießt oder gewinnst, und das ist einfach an dem Abend nicht passiert. Du hast ja kaum Chancen auch. Atalanta ist einfach eine krasse Mannschaft. Ich glaube, die sind in Italien auch schon mittlerweile wieder Tabellenführer, wenn ich es richtig auf dem Oder Tabellenzweiter, aber sie spielen auf jeden Fall um die Meisterschaft mit in Italien, was die letzten Jahre auch nicht selbstverständlich war. Ja, und gegen Frankfurt, das war dann schon so der erste, also so ein Einbruch, wie ich ihn eigentlich nicht erwartet habe, weil wir 3-0 hinten gelegen haben. Uns haben ausspielen lassen. Mamouche ist einfach auch krasser Spieler in dieser Saison. Da waren wir einfach bei den Spielen schlechter, qualitativ. Also wir haben eigentlich, also wir gegen Bergamo, da reicht es vielleicht wirklich nicht, was die Kaderqualität angeht. Und mit dem mitzuhalten gegen Frankfurt sollte es meiner Meinung nach reichen. Die haben halt einfach wie du sagst, den Lauf, den wir letztes Jahr hatten, und auch die Qualität. Aber dem hatten wir nichts entgegenzusetzen. Dumme Gegentore kassiert und auch völlig verdient zurückgelegen. Dann immerhin nochmal rangekommen und dann ist es halt, letzte Saison hätte der Treffer von Führig wahrscheinlich gezählt, da hätte dann wollte mal die Fußspitze nicht mehr reingehalten. Ich war leider nicht im Stadion, weil es wäre eigentlich geil gewesen, aber ich glaube, es war auch ganz gut, dass ich nicht im Stadion war, weil ich glaube, ich hätte irgendeinen Wellenbrecher gebissen, nachdem der VAR das zurücknimmt. Also weil das ist, also nach dieser, also diese Rücknahme von dem Undav-Tor in Turin war schon bitter, weil es einfach so schön war, aber dieses Tor zurückzunehmen, nachdem schon quasi so alle eskaliert sind, das ist einfach nur, also da ist der VAR einfach nur unmenschlich, finde ich. Also das kannst du niemandem zumuten eigentlich.
Das fand ich echt bitter. Also ich glaube, ich bin wirklich, muss ich sagen, selten so durch den Block geflogen wie bei dem, wo ich keine Ahnung wie weit unten dann wieder dann nach dem Jubel war. Und einfach auch noch nicht zu vergessen, in der 22. Minute hat Demirovic auch noch einen Elfmeter verschossen.
Stimmt.
Ach ja. So langweilig ist, aber da trotzdem einfach nochmal ranzukommen. Aber das fand ich jetzt zum Beispiel auch eins der Spiele, wo wir es vorher in Stimmung hatten, wo dann die letzten Minuten das Stadion echt wieder richtig laut war und fast explodiert ist. Und diese Stimmung einfach, dieses einfach komplette Stadion laut sein, die Euphorie und einfach die Mannschaft mitgetragen hat, das war der Fall. Und dann einfach das zurückzunehmen. Mhm. Aber es hat, ich glaube auch, wenn das jetzt, sag ich mal, wir das jetzt so ansehen, aber trotzdem der Mannschaft auch nochmal gezeigt, dass sie halt bei sowas auch trotzdem zurückkommen können. Und ja, es war eine Niederlage, aber es war keine gefühlte Niederlage an sich, weil du es einfach so noch geschafft hast, diese Moral gezeigt hast, dass du dann auch wirklich das noch so schaffen kannst. Das wären ja, ich weiß gerade nicht genau, wann es zurückgenommen wurde, das sehe ich gerade nicht, aber das wären dann innerhalb von 10 Minuten 3 Tore gewesen. Also und dann wirklich auch mit richtig, richtig gut gespielt dann noch. Also um da auch trotzdem noch was Positives aus der Niederlage rauszuziehen.
Definitiv. Und Lennart, ich kann dir bestätigen, ich habe zwar keinen Wellenbrecher in der Nähe gehabt, aber ich habe den Sitz etwas bearbeitet, sagen wir es mal so. Weil das war schon wahnsinnig bitter. Ich glaube, Hoeneß Reaktion ist ja auch legendär gewesen, die dann festgehalten wurde. Und mir ging es dann ähnlich, du bist komplett eskaliert und guckst dann wieder so mit einem Auge aufs Spielfeld und siehst schon, Zweier war, glaube ich, Schiedsrichter. Ja. Wie die Hand schon ans Ohr geht und du weißt eigentlich, okay, bitterer kann der Tag jetzt nicht enden. Das war ja auch Sonntagabends noch dazu. Das war dann schon wahnsinnig ärgerlich. Da auch wieder der Übergang zu einem Spiel, das dann also ein ganz negativer Ausreißer leider war. Andreas, da hatte ich die Frage, das Spiel in Belgrad, auch da, wir hatten es heute schon mal, frühe Führung Demirovic zum Saisonbeginn in Freiburg. Ähnlich ließ in Belgrad. Nach 5 Minuten stand es 1-0. Ich habe noch im Kopf, wie bei Blue Sky zu dem Zeitpunkt schon diskutiert wurde, wie hoch wir heute in Belgrad gewinnen. Ist dann leider anders ausgegangen. Wie schätzt du das ein? War das ein Problem der Kraft oder an dem Tag der Qualität oder einfach ja, fehlende Moral? Was würdest du da als Grund sehen, warum wir dort so böse dann auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind?
Also erstmal Roter Stern, Belgrad ist keine Laufkundschaft jetzt. Sie sind jetzt kein Top-Name im europäischen Fußball, aber sie sind erfahren, was Europa angeht, abgezockt an ihrem eigenen Hexenkessel da, auch zusätzlich motiviert. Ich denke, da durfte man den Gegner nicht unterschätzen, dass es wahrscheinlich eine starke Mannschaft ist. Auch wenn die serbische Liga jetzt nicht zu der besten zählt. Dazu kommt noch, dass wir ja auch recht angeschlagen ins Spiel gegangen sind, beziehungsweise unsere Bank nicht so tief besetzt sein konnte, wegen der Champions-League-Restriktion, also dass dann am Ende Bukayé und Malanga reingewechselt werden wurden, obwohl die selbst nicht mal Bundesliga gespielt haben, ist bezeichnend, dass wir da jetzt kein Voltemade zum Beispiel reinbringen konnten. Oder El Bilal hat da, glaube ich, schon gefehlt. Was ja bitter. Es ist auf jeden Fall ein, zwei Tore zu hoch ausgefahren, das Spiel. Ja, aber es ist kein, also ich weiß, dass das ziemlich viel Panik und Untergangsstimmung danach war, aber ich glaube, da haben wir einfach Lehrgeld gezahlt und ja, am Ende verliere ich lieber 5-1 in der Champions League, als in der Relegation zu gewinnen, insofern. Und ich habe ja auch große Sympathien für Roter Stern Belgrad, muss man sagen. Deswegen ist die Niederlage für mich jetzt nicht ganz so schmerzhaft. ja. Und Silas hat getroffen. Das hat auch mein Herz erwärmt. Ich liebe Silas, auch wenn er jetzt kein Stammspieler unter Hoeneß ist. Er ist für mich immer noch ein Goldjunge und Stuttgarter Junge. Und ich hoffe, dass er auch immer wieder zurückkommt und sich bei uns durchsetzt.
Ich fand halt irgendwie die Art und Weise halt einfach hat, weil es nicht die Mannschaft, die es sonst war. Und es war halt auch eigentlich die zwei richtig schlechten Spiele der Saison, wo das eigentlich nur zweimal richtig eine richtige Niederlage oder eine richtig hohe Niederlage einstecken müssen. Es war einmal gegen Bayern und dann gegen Belgrad dieses Spiel. Sonst hast du alle Spiele immer mit, müssen wir schauen, aber mit ein oder mit zwei Toren Unterschied in Freiburg verloren oder Real. Aber das war halt mal wirklich eine richtige Klatsche, die du da bekommen hast. Und das ja eigentlich auch, oder das auch eines der Spiele war, wie wenn du jetzt sagst, du musst in Anführungszeichen gegen Kiel, Bochum etc. gewinnen, war das ja eigentlich ein Punkt, der einfach schon einkalkuliert wurde gegen Real, in Anführungszeichen, musst du nicht gewinnen, aber das war halt einfach der Punkt, die du, ursprünglich hieß es ja, du brauchst 6-7 Punkte, dann bist du weiter, wo wir jetzt ja wissen, das ist schon nicht der Fall. Das war halt, glaube ich, eher das, weil von der, wo die Mannschaft stehen und wie die Qualität ist, hättest du da einfach gewinnen können und das finde ich das Bittere, wenn die anders aufgetreten wären, hättest du es schaffen können. Das finde ich das Ärgerliche, mal gegen Bayern 4-0 zu gewinnen, klar, ist auch nicht schön, aber das ist was anderes, auch wenn du 5-1 gegen Real gewonnen hättest, wäre es nicht so ärgerlich einfach. Das ist eher, dass es mich ärgert, dass man ja schon diese Saison oft genug gesehen hat, dass man es besser machen kann. Aber dann auch lieber, sage ich, einmal 1-5 in Belgrad zu verlieren, als dann jedes Spiel 1-0 oder 2-0 zu verlieren.
Also ja, es war ja auch, Entschuldigung, es war auch viel, viel Glück für Belgrad dabei bei den Toren. Also sie haben Expected Goals von 1,5 gehabt und daraus 5 Tore zu machen, das schaffst du einmal in 100 Jahren. Also ich würde jetzt die Leistung der Mannschaft vielleicht nicht so schlecht reden, dass sie auch wirklich 5-1 hoch ist, sondern es ist einfach Pech und fehlende Erfahrung und ja, so eine Kombi aus allem. Es war einfach ein scheiß Abend, so. Von der Heimreise bis zur Abreise.
Ja. Kurz zum Spiel. Ich fand es war auch immer ein bisschen naiv. Ne? Also wenn du weißt, dass du eine Liga mit 8 Spielen hast, ja, und du liegst 3-1 hinten, ja, dann versuch halt nicht noch, also ja, du hast gerade die Erfahrung, dass du irgendwie gegen Frankfurt noch aufholst. Die haben halt dann mit 3-1 noch versucht, das Spiel noch auszugleichen, was ja eigentlich lobenswert ist. Aber das lässt halt so eine Mannschaft wie Belgrad nicht unbedingt mit sich machen. Und dann versuch lieber das 3-1, also dann darfst du halt nicht noch 2 Tore kassieren. Das ist das, was mich eigentlich mehr genervt hat. Dass wir verloren haben, war schon schlimm genug, aber dann halt noch so viele Tore zu kassieren in einer Liga, wo es am Ende auf die Tordifferenz ankommen wird, das war ein bisschen naiv.
Ja, schon, aber ich denke einfach, dass doch die Kraft am Ende gefehlt hat von der Mannschaft und Belgrad sich halt in den Rausch gespielt hat und sich dachte so, jetzt haben wir die weg, jetzt zeigen wir den Noobs mal, wo der Hammer hängt.
Aber doch viele individuelle Fehler auch dabei waren. Also das war ja gerade nach hinten, war das ja teilweise echt Hühnerhaufen. Also wenn man es mal so übertrieben sagen muss, hat ja gar nichts geklappt. Das ist halt nicht nur ein Spiel abgefallen, sondern kann mich jetzt an keinen gerade erinnern, der eine gute, normale Leistung da gezeigt hat. Korrigiert mich, falls ich es nicht richtig weiß.
Wenige, ja. Nach dem Spiel in Belgrad folgten dann in der Bundesliga zwei Spiele, die so ein bisschen wild waren, in Anführungszeichen. Erstes 2-2 in Bremen, wo du zweimal durch Demirovic zurückkommst, wo Woltemade ganz zum Ende dann sogar einen Siegtreffer auf dem Fuß hat, gegen seine alte Liebe, in Anführungszeichen. Und dann, wie wir es zu Beginn der Saison schon hatten, der souveräne Pokalerfolg, erneut diesmal in Regensburg, wieder gegen einen Zweitligisten, der ganz unten drin stand, gar nichts anbrennen lassen und souverän die nächste Runde dort erreicht. Und dann zwei Heimspiele, über die wir sicher auch noch kurz sprechen sollten. Einmal das 3-2 gegen Union an einem Freitagabend, 0-2 zurückgelegen, ganz tief eigentlich schon in der Spielzeit. Also Union macht ja nach der Pause das 2-0 zu einem späteren Zeitpunkt, ist übertrieben, aber jetzt auch nicht mehr in der ersten Halbzeit. Und dann das souveräne 5-1 gegen Bern, zwei grundverschiedene Spiele. Jasmin, wie hast du das gesehen, diese Schlussphase oder die sich andeutende Schlussphase des Jahres sportlich? Da hat die Mannschaft schon nochmal positive Ausschläge gezeigt nach dem Spiel in Belgrad dann.
Ja, und auch, dass es schon die Phase war, wo es jetzt auch immer mehr Verletzte auch noch gab, weil da hattest du irgendwann gar keine Wahl mehr. Aber eben nach dem Spiel in Belgrad, dann gegen Bremen und dann nochmal das gegen Union, war schon auch wichtig, sag ich mal. Das war ja, wie du gesagt hast, Freitagabends. Ich hatte auch die Lust, das war auch ungemütliches Wetter, war es auch so semi, aber dann eben auch noch gegen Union so zu gewinnen, weil Union ja auch immer noch ein bisschen speziellere Siege sind aus der Geschichte und dass der VfB ja lange da keine geschafft hat. Und man da eben halt auch dann wieder richtig gut zurückgekommen ist, dann noch die drei Tore in relativ kurzen Abständen gemacht hat, plus dann auch noch Bern, wo ich leider nicht im Stadion war, weil ich auf einer Geschäftsreise war. Das hat mich zum Beispiel mit am meisten geärgert, aber da diese Stimmung, die man danach gesehen hat, das muss was auch eher was Spezielles gewesen sein, aber da könnt ihr vielleicht irgendjemand, der von euch im Stadion war, mehr dazu sagen.
Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Spiel. Die Stimmung war, glaube ich, schon ganz gut. Hinten raus wird es dann so ein bisschen, also wenn du dann 4-1, 5-1, das ist bei den Toren die Stimmung gut. Und am Ende, klar, das ist dann so ein bisschen wie gegen Prag, nur anders, dann bist du schon zu gut fast. Aber ja, das war schon, also es war auf jeden Fall eine Erleichterung, aber auch gut, dass du diese Niederlage gegen in Belgrad von den Toren her wieder ausgeglichen hattest. Und dass du auf jeden Fall auch die Chance gewahrt hast, weiter noch eine Runde weiterzukommen zu können jetzt im Januar.
Ja. Ich finde, bei diesem Block von Spielen müssen wir auch erwähnen, dass da Nübel offensichtlich, dass er eine schwächste Phase hat mit den Patzern, weil wieso gehen wir überhaupt gegen Bern in Rückstand? Wie geraten
Ausgleich. In Berlin? Nee, Rückstand, du hast recht, sorry. Ja.
Wie passierte das gegen Berlin, dass da halt Nübel gepatzt hat zweimal, beziehungsweise nicht gut aussah beim Bärenspiel. Und ich glaube, das ist auch etwas, worüber man reden müsste, dass Nübel jetzt diese Saison einfach nicht an der Leistung von letzten Jahr anknüpfen konnte, dass er mehr Tore kassiert, als er sollte, und ich weiß nicht mehr, wie die Statistik heißt, aber er hat die zweitschlechteste Torwartquote in der Bundesliga, also die zweithöchsten zugelassenen Tore im Vergleich zu XG-Werten.
Und ja, diese Post-Shot-Expected Goals, wo danach die Torwartleistung ein bisschen mehr hervorgehoben wird oder nicht Leistung.
Genau. Danke. Und das ist die zweitschlechteste der Bundesliga. Ich glaube, da müsste man auch mal reden, wie es im Sommer weitergeht mit ihm. Also gegen Pauli war er ganz gut. Beim Gegentor konnte er nichts dafür. Aber dazu kommen wir noch. Ja. Ich will nicht weggreifen.
Genau, dann kommen wir schon zum Abschluss dieses letzten Blocks dann vor Weihnachten mit zwei Spielen, die ich wahrscheinlich, wenn es mir vorher jemand gesagt hätte, wahrscheinlich genau andersrum erwartet hätte. Erst ein 3-1, wo wir in Heidenheim aber ganz viel Widerstandskraft gezeigt haben mit einem ganz starken Nick Woltemade. Und dann der ernüchternde Abschluss sozusagen vor Weihnachten 0-1 gegen St. Pauli, trotz gehaltenem Elfmeter von Nübel. Jasmin, an dich die Frage, stimmst du mir dazu, dass man die Spiele auf dem Papier zumindest auswärts in Heidenheim immer, haben wir uns immer schwer getan und zu Hause gegen St. Pauli wahrscheinlich vom Ergebnis her eher andersrum erwartet hätte?
Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Hätte ich es auch eher so gesehen. Ja, und ja, Heidenheim hat immer, ja, hat man gut gemacht, war dann, hat sich auch sehr souverän angefühlt. Und Pauli, von dem Spiel war ich einfach genervt. Erstmal von deren Auftreten, weil es hat einfach nur Spaß gemacht, das Spiel. VfB auch nicht so wirklich. Und dann hat man auch nach dem oder nach dem gehaltenen Elfmeter hatte ich mal ein kurzes Gefühl, aber dann auch nicht mehr, dass da noch irgendwas gehen könnte. Das hatte ich auch ein, zwei Mal so davor schon. Aber ja, war es nicht der beste Abschluss der Saison. Ich hätte mich, glaube ich, die letzten Jahre mehr darüber geärgert wie jetzt. Klar sind das auch wichtige Punkte, aber es geht halt jetzt nicht unbedingt um jeden Punkt im Abstiegskampf. Klar, jeder Punkt kann wichtig sein am Ende, aber es ist nicht existenzbedrohend, sage ich mal in Anführungszeichen am Ende. Aber ja, lieber auch dann einmal jetzt so eine Niederlage, anstatt gegen Heidenheim nur einen Punkt zu holen und dann gegen St. Pauli noch. Aber ja, nach dem Spiel war ich deutlich angefressener als jetzt mit bisschen Abstand.
Durchaus.
Da hat auch dein Stuhl gelitten. Ja, also ich sag mal, welchen Platz dürfte ich mir als Dauerkarte nie aussuchen?
Ja, der liegt so vom Spielfeld aus gesehen schräg rechts über dem Tor.
Okay, gut.
Genau. Dann an der Stelle kleines Fazit, was so die nackten Ergebnisse dieser bisherigen Hinrunde angeht. Es stehen ja noch zwei Spiele aus dann im Jahr 2025 jetzt zu Beginn gleich. Muss man ja immer noch realistisch einordnen, das Ganze. Wir haben nach wie vor die zweitbeste Hinrunde im Vergleich, also wenn man die letzte Saison mit einbezieht, seit 18 Jahren gespielt, darf man ja auch nicht vergessen. Bisher, wie gesagt, immer nach 15 Spielen. Und stehen jetzt zwar aktuell auf Platz 10, wir hatten es ja vorher schon mal ganz kurz angesprochen, auch beim Mainz-Spiel. Ja, so weit sind die Plätze da oben gar nicht weg. Also es sind nur 4 Punkte auf dem Champions-League-Platz. Lennart, hättest du das vor der Saison unterschrieben, was so die Punktezahl angeht?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, mir hängt das 0-1 gegen St. Pauli. Ich ging mir auch noch eine Weile nach, das war einfach für mich ein Sieg, den ich fest eingeplant hatte. Nach den guten Ergebnissen auch vorher in Heidenheim gegen Bern. Aber ja klar, also 23 Punkte aus 15 Spielen in Schlagweite zu Europapokalplätzen. Wir hatten es ja vor der Saison in der Saisonvorschau, als sich auch schon ab oder als wir schon wussten, dass wir für zwei Stürmer 50 Millionen Euro ausgegeben haben. Das ist schon die Erwartung, die ich jetzt angesichts dieser Transferausgaben habe, dass wir auf Platz 6 kommen, weil du holst es nicht wie unter von Demirovic, um am Ende irgendwie 12. zu werden. Aber das ist alles noch weiterhin drin. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie ihre Qualität auf den Platz bringen kann. Sie hat bewiesen, dass sie auch in schwierigen Spielen zurückkommen kann. Nicht immer so erfolgreich wie in der letzten Saison. Aber also ich bin mit den was 23 Punkten jetzt zufrieden mit der Anzahl der Gegentore nicht unbedingt, aber das auch das ist, ich meine, das sind 15 Spiele gespielt. Schauen wir mal, wie das in der Rückrunde läuft und ob das besser wird dann.
Und halt eben auch noch im Pokal zig Runden weitergekommen und Champions League hat man ja auch noch die Chancen dazu, weil ich sag mal, das war für mich, wo ich am unsichersten davor war, wie halt wirklich diese Dreifach- beziehungsweise bei vielen ja Vierfach-Belastung weggesteckt wird. Plus den Verletzungen, eigentlich würde ich sagen, relativ gut. Da gab es andere Mannschaften, wie Union zum Beispiel letztes Jahr, die es nicht so gut weggesteckt haben. Und wir eben halt großenteils Spieler haben, die damit nicht die Erfahrung hatten. Von dem her, in dem Komplettpaket finde ich sogar dann nochmal besser die Bundesliga, als würdest du nur die so sehen, was schon sehr gut ist. Wenn wir jetzt dir erzählen, nach 15 Spieltagen hast du 23 Punkte, was eigentlich fast zwei Drittel vom Klassenerhalt ist, wenn du es mal so siehst.
Ja, ich glaube, insgesamt kann man einfach sagen, es gab einige Highlights in dieser Hinrunde, die uns wirklich begeistert haben. Wir haben es gerade intensiv nochmal besprochen und uns da zurückerinnert. Natürlich gab es auch Rückschläge, aber ich glaube, damit musst du einfach rechnen bei der entsprechenden Belastung, die Spieler haben, auch durch die Verletzungen, vor allem dann in den Mannschaftsteilen zu Beginn der Saison, dann in der Defensive, dann in der Offensive. Also ich glaube, es wäre vermessen zu glauben, dass wir da ein zweites Mal so durchmarschieren wie in der Vorsaison. Und Platz 10 klingt dann nach 15 Spielen nicht nach der Top-Platzierung, aber mit einem Sieg mehr, und der wäre in einigen Spielen durchaus drin gewesen, hättest du die Hinrunde richtig vergolden können. Ich glaube, das kann man insgesamt sagen, dass du sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga mit ein, zwei Erfolgen mehr, da würdest du richtig gut dastehen, dann in der Bundesliga dann wahrscheinlich sogar wieder auf einem Champions League Platz, in der Champions League dann auch besser, als du es jetzt tust. Jetzt stehst du halt ein bisschen unter Druck, da kommen wir dann im zweiten Teil ja gleich auch dazu. Aber insgesamt ist, glaube ich, zusammenzufassen, dass wir absolut auf Kurs sind und dass Sebastian Hoeneß geschafft hat, diese Leistungsfähigkeit der Mannschaft, wie wir es jetzt auch in den einzelnen Spielen durchgegangen sind, zum großen Teil zu erhalten. Und im zweiten Teil wird man dann jetzt bei Rund um den Brustring gleich dann da auch nochmal genauer hinschauen auf die Mannschaft, auf den Kader, auf die Neuzugänge. Und diesen zweiten Teil hört ihr dann, wie gerade schon gesagt, bei Rund um den Brustring. Den ersten Teil beschließen wir dann hiermit und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch eine gute Zeit.
Hallo, hier spricht Timo Latsch. Ich bin der stellvertretende Sportressortleiter von RTL. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch als Sportmoderator von NTV. Ich schaue also berufsbedingt sehr viele Nachrichten und bekomme im Moment ein ziemlich ungutes Gefühl in der Magengegend, wenn ich mitbekomme, was in den USA passiert. Aber auch hier in Europa, in Österreich, direkt in Deutschland vor unserer Haustüre. Es sind ganz sicher komplizierte, anspruchsvolle Zeiten, aber einfache Lösungen sind nicht immer die richtigen, und garantiert sind Lösungen von 1933 die falschen. Und deswegen geht am 23.02. wählen, gib der Demokratie deine Stimme, Hashtag geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Treu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.